Zuerst waren es die Bananen, die zum Streit zwischen den USA und der Europäischen Union geführt haben. Nun ist es das Rindfleisch. Konkret gesagt hormonbehandeltes Rindfleisch, das die Vereinigten Staaten gerne in Europa verkaufen würden. Die EU wehrt sich allerdings dagegen. Man verweist stets auf mögliche Gesundheitsrisiken. Daher hat die EU das hormonbehandelte Rindfleisch mit einem Importverbot belegt. Wogegen wiederum die Amerikaner bei der Welthandelsorganisation WTO zu Felde gezogen sind. Bis zum 13. Mai hat die EU laut Welthandelsorganisation nun Zeit bekommen, ihr Einfuhrverbot wissenschaftlich zu untermauern. Innerhalb der EU ist man skeptisch, dass dieser Termin gehalten werden kann. Die USA drohen unterdessen mit Strafzöllen gegen die EU. In diese Diskussion hinein meldet sich Österreichs Wirtschaftsminister Farnleitner zu Wort und schlägt eine Art Kompromiss vor. Man sollte das hormonbehandelte Rindfleisch zwar in den EU-Raum lassen, aber eine Kennzeichnungspflicht festlegen, um so Strafzölle zu vermeiden. Ernst Weine sprach mit Minister Farnleitner.
Kennzeichnen statt Strafe zahlen, das ist der Vorschlag von Wirtschaftsminister Hannes Farnleitner. Denn er meint, wir werden den Streit um die Einfuhr von US-Hormonfleisch verlieren.
Wenn es jenen, die andere Politik betreiben, gelingt zu sagen, okay, die Europäische Union zahlt aus welchen Mitteln immer den Amerikanern bar Kompensationen und es finden keine Sanktionen statt, habe ich kein Problem. Aber zu sagen, wir müssen Importverbot machen und weiß Gott was riskieren, dazu reicht mein Verständnis für Arbeitsplatzsicherung nicht hin.
Die USA darf nämlich bei einem ungerechtfertigten Importverbot, also wenn die EU nicht die Schädlichkeit von Hormonfleisch nachweisen kann, Strafzölle auf EU-Produkte einheben. Österreich wäre mit 500 Millionen Schilling betroffen, etwa bei Exportwaren wie Fruchtsäfte von Pfanner und Rauch, bei Textilien oder Motorrädern der Firma KTM, wo auch Arbeitsplätze wackeln könnten. Mit seiner Meinung zum Importverbot ist Hannes Farnleitner aber nicht auf Regierungslinie.
Wenn die Bundesregierung das Importverbot durchsetzen möchte, ich bin skeptisch. Wenn sie das möchte, soll sie das tun, aber dann muss sie auch in Brüssel eine Politik fahren, in der nicht österreichische Unternehmen für diese Haltung einen hohen Preis zahlen.
Wie hoch ist der Preis?
Der Preis sind zum Teil Unternehmensgefährdungen.
Wenn wir noch mal kurz auf die Kennzeichnung zurückkommen, wie sollte die Ihrer Meinung nach aussehen?
Es müsste jedenfalls sichergestellt sein, wie es ähnlich auch bei Genprodukten diskutiert wird, ist hier eine Manipulation vorgenommen worden. Wurde hier das Stück mit Hormon, das Tier mit Hormon behandelt, egal ob man das noch feststellen kann oder nicht feststellen kann, aber der Konsument muss es wissen.
Das heißt, Sie wollen dem Konsument die Entscheidung überlassen, welches Fleisch er kauft?
Ich habe etwas gegen Bürgerbevormundung, vor allem dann, wenn unschuldig Betroffene dafür den Preis zahlen müssen.
Soweit Wirtschaftsminister Farnleitner im Gespräch mit Ernst Weinisch. Konsumentenschutzministerin Barbara Prammer lehnt Farnleitners Vorschlag, die EU solle sich mit einer Kennzeichnung von US-Rindfleisch begnügen, entschieden ab.
Das Angebot, das derzeit von den USA vorliegt, reicht ja nicht aus. Das Angebot lautet, Fleisch soll gekennzeichnet sein, da soll draufstehen, made in USA oder ähnliches. Na, was für Information geben wir denn da den Konsumentinnen und Konsumenten? Dass das Fleisch aus den USA kommt, wir essen heute auch amerikanisches Rindfleisch. Das sagt ja noch nicht darüber aus, welche Qualität und in welcher Produktionsweise dieses Rindfleisch erzeugt wurde.
Seit Wochen weiß man, dass auch in US-Importfleisch, das mit dem Stempel hormonfrei nach Europa kommt, Hormonrückstände gefunden wurden. Die EU droht deshalb mit einem totalen Einfuhrverbot, sollten die USA bis Mitte Juni nicht ausreichende Garantien für die Unbedenklichkeit ihres angeblich hormonfreien Rindfleischs bieten. Über ihre Veterinäre will Prammer jetzt in Brüssel durchsetzen, dass bis auf weiteres Rindfleisch aus den USA beim Import in die EU zu 100% auf Hormone geprüft wird. Die EU denkt hingegen an stichprobenartige Kontrollen im Ausmaß von nur 20% der gesamten Einfuhrmenge.
Deutschlandfunk. 7.52 Uhr wird es. Während im Kosovo der Krieg wütet und die Häuser der Menschen zerstört werden, läuft in Bosnien das große Aufräumen. Dörfer werden wieder aufgebaut, internationale Organisationen geben dazu die dringenden Starthilfen, Baumaterial, hier und da aber auch mal Vieh, damit die Menschen sich selbst versorgen können. Thomas Franke hat ein Dorf in Bosnien-Herzegowina in der Nähe von Bihać für uns besucht.
Dobar dan.
Jak se va?
O, spavate još.
O.
Esma Mahmutovic von der Schweizer Caritas klopft an die Tür des Einfamilienhauses. Das Erdgeschoss ist bewohnt, der erste Stock aber hat keine Fenster. Nur das Dach ist mit roten Pfannen neu gedeckt. Esma Mahmutovic ist mit ihrer Chefin Maja Hürlimann von der Schweizer Caritas auf Kuhpatrouille in dem Dorf Golubic bei Bihać. Der Hausherr hat geschlafen. Er reibt sich das Gesicht, schwankt ein bisschen. Dann führt er die beiden Frauen hinüber in den Stall, einen kleinen Schuppen ohne Fenster.
Hasen. Ah, Kaninchen haben sie noch hier.
Im Stall steht eine Kuh, weißbraun. Eine echte österreichische Simmental-Milchkuh, erläutert Hürlimann. Auf der Futterkrippe thront eine weiße Ziege.
Achtung, es spritzt.
(lacht) 700 bis 800 Menschen wohnen derzeit in Golubic, in der einen Ortshälfte Kroaten, in der anderen bosnische Moslems. Jeder Haushalt in Golubic soll eine Kuh bekommen. Das jeweils erste Kalb muss an die Nachbarn weitergegeben werden. Das stärkt den Zusammenhalt im Ort.
Das ist eine gute Kuh. Bist du zufrieden mit der Kuh?
Ja, dobro, da ja Mlijeka.
Und die Ziege hat die ganze Milch aufgetrunken, was sie gegeben hat.
Die beiden Frauen von der Caritas sind zufrieden. Die Kuh ist in einem guten Zustand. Esma zückt ihre Schreibkladde und macht sich Notizen.
Die Notizen für meinen Kuhbericht. Ein Kuhbericht? Wie ist der Zustand mit Kühe hier in Golubic? Ob die verkauft sind, ob die gut behalten hier wurden oder ob sie Kälber bekommen haben, weibliche, männliche und so weiter.
Die Bewohner dürfen die Kühe, die sie von der Caritas bekommen, nicht verkaufen oder schlachten. Deshalb die Kontrollfahrten. Bis auf zwei sind in Golubic alle Kühe noch da.
Die wurden verkauft. Einer bezahlt uns die Raten zurück und einer muss zu uns kommen und mit uns sprechen, weil er hat eigentlich gesagt, die Kuh konnte nicht mehr trächtig bleiben, deshalb musste er die Kuh verkaufen und dann plant er eine andere kaufen. Aber wenn er das nicht in 15 Tagen macht, dann muss er auch uns Raten zurückbezahlen.
Das Dorf Golubic wurde mit Hilfe der Caritas weitgehend wieder aufgebaut. Die Caritas lieferte Fenster, Türen und das Material für Dächer. Aufbauen mussten die Bewohner selbst. Es sind kleine Häuser, die Fassaden mit Einschusslöchern übersät, das Obergeschoss mit neuen, unverputzten roten Steinen wieder darauf gebaut. Dazwischen liegen immer noch Steinhaufen, die früher einmal Häuser waren. 70% der Bewohner sind bereits zurückgekehrt. Maja Hürlimann und Esma Mahmutovic bedanken sich bei den Bauern und gehen zum Auto.
Es war nur noch Ruinen hier. Also hier war wirklich Frontlinie. Man sieht es den Häusern an, die Einschusslöcher von den Gewehren auch. Und dann wurden die Häuser auch total zerstört, verbrannt. Es war nur noch ein Ruindorf hier.
Ein Teil der alten Bewohner lebt noch in Bihać, der nächsten Stadt. Sie warten ab, haben sich noch nicht entschließen können, ihre Wohnungen dort wieder zu verlassen. Die meisten kommen aber regelmäßig, um die Gärten ihrer Häuser in Golubic zu bestellen.
Und dann gibt es auch ganz wenige, die noch im Ausland sind. Wir haben eigentlich versucht zu vermeiden, dass die in unser Programm kommen. Wir haben 2, 3 faule Eier drin, wie das in jedem Programm einfach geschieht, das ist klar. Aber im Grunde genommen sind die meisten hier und leben wirklich wieder hier. Und das Dorf ist wieder ein normales Dorf geworden. Also noch vor einem Jahr war hier große Baustelle und vor 2 Jahren waren vielleicht 20% hier und noch kein Strom und ein kleines Geschäft war hier und sonst gar nichts.
Esma Mahmutovic und Maja Hürlimann steigen in ihren silbergrauen Geländewagen und fahren zurück nach Bihać. An den Straßenrändern warnen gelbe Absperrbänder vor Minen. Nach 10 Minuten sind die beiden Frauen wieder in ihrem kleinen Büro in Bihać. 3 Schreibtische mit Computern, bunte Aktenordner im Regal, Kinderbilder an der Wand und Fotos von Hürlimann mit Helm auf einem SV-Panzer.
45 Stück, 33 gehen in einen Laster.
Müssen wir noch jemand anders finden, der Kühe kaufen muss.
Die meisten Rückkehrerprogramme laufen in den nächsten Monaten aus. Das Abkommen von Dayton sieht vor, dass die Menschen in ihre Dörfer, Häuser und Wohnungen zurückkehren. Doch das in die Praxis umzusetzen ist schwierig, denn in den alten Häusern leben heute Flüchtlinge aus anderen Landesteilen. Außerdem leben viele Menschen noch im Ausland, allein 100.000 in der Bundesrepublik.
Ich meine, auch für sie selber wird es immer schwieriger zurückzukehren, oder? Die Distanz zwischen ihrem Leben in Deutschland und dem Leben hier wird immer größer. Die Kinder gehen dort in die Schule und haben kein Interesse mehr, hier zurückzukehren. Also irgendwann wird es einfach dann sehr, sehr schwierig, wieder sich hier einzuordnen und hier ein normales Leben wieder zu leben. Also ich denke, wer von hier war, hier die Möglichkeiten hat, ein Haus wieder aufzubauen, ein Grundstück hat, sein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb hier führen kann, der sollte jetzt kommen und nicht in einem Jahr oder zwei oder drei Jahren. Es gibt auch immer weniger Hilfsangebote, die laufen so ziemlich langsam, aber sicher aus. Ich weiß nicht, wie viele Programme es nächstes Jahr noch geben wird für Rückkehrer. Einfach immer weniger.
So lange verteilen die internationalen Hilfsorganisationen im Wesentlichen Baumaterial für Dächer, Fenster und Türen und halt Kühe. Das Programm der Schweizer Caritas ist bis Ende 1999 befristet.
Ich denke auch, diesen Selbsthilfeansatz hilft den Leuten, dass sie, das ist wie eine Therapie ein bisschen, sie bauen etwas wieder auf. Etwas Erstes, was sie zuerst denken, das ist nicht möglich, dass ich das tun kann. Dieses Haus ist so kaputt, das werde ich nie mehr ganz hinkriegen. Und dann, wenn es wieder da steht, dann haben sie eigentlich schon eine sehr große Hürde geschafft, damit sie wieder Mut fassen können, auch andere Projekte anzupacken und etwas aus ihrem Leben zu machen.
Eine Reportage aus einem Dorf in der Nähe von Bihać von Thomas Franke.
Deutschlandfunk.
7.35 Uhr, 5 Minuten nach 7:30. Von der Arbeitslosigkeit in die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und wieder in die Arbeitslosigkeit. So sehen die Lebensläufe vieler Ostdeutscher über 50 aus. Die rot-grüne Bundesregierung will diesen Verschiebebahnhof schließen. Arbeitslose über 55 Jahren sollen mit Hilfe eines neuen Gesetzes bis zur Rente in öffentlich geförderten Beschäftigungsprojekten arbeiten können. Das Sozialministerium von Sachsen-Anhalt exerziert nun vor, wie das in der Praxis aussehen kann. Gemeinsam mit dem Arbeitsamt finanziert es die Einstellung von 10 Frauen, die in der Nähe von Halle ein altes Gut zum Ökobauernhof umbauen. Der Länderblick von Anke Petermann.
Ich war die letzten 2 Jahre arbeitslos. Und davor habe ich bei einer Krankenkasse gearbeitet. Und von der Ausbildung her bin ich Diplomökonom. Beim Arbeitsamt brauchte ich ja seit meinem 55. Lebensjahr nicht mehr vorzusprechen. Dort hat mir eindeutig gesagt, dass ich kaum noch vermittlungsfähig bin.
Bevor ich hier wieder angefangen habe, war ich 18 Jahre bei Karstadt und Zentrum in der Gastronomie und habe dort auch Chefkoch kalte Küche. Ich war dann von Karstadt praktisch gekündigt und ich bin jetzt 57 und hätte schon Vorruhestand. Naja, es ist ein bisschen sehr zeitig mit 57, aber da ich nur dort schon die Älteste war und dass er an die Ältesten zuerst rantreten, war das praktisch der Lauf der Dinge.
Der Lauf der Dinge. Frauen und teilweise auch Männer ab 50 werden ausgemustert und aufs Altenteil abgeschoben. Für Gisela Just und Christel Neumann auch ein finanzielles Problem.
Ich hätte auch keine Arbeitslosenhilfe oder irgend sowas bekommen. Also es hätte ziemlich mausarig jetzt mal ausgesehen die nächsten 5 Jahre und dann eben für die Rente wäre nichts mehr zusätzlich reingekommen.
Als Projektleiterin des künftigen Ökohofs Gut Stichelsdorf bei Halle verdient Christel Neumann etwa 50.000 Mark brutto im Jahr und das bis zum Übergang in die Rente mit 60. Gisela Just managt die Kantine auf dem Hof. Langfristig mit öffentlichen Geldern bezahlte Beschäftigung. Was den 10 Frauen im Projekt die Existenz und ruhige Nächte sichert, ist gleichzeitig eine Bankrotterklärung der Politik. Sie gesteht damit ein, dass große Teile der Bevölkerung nicht mehr auf Stellen in der freien Wirtschaft zu bringen sind. Trotz der Knochenarbeit auf dem Hof, Christel Neumann fühlt sich nicht abgestellt in die Dreckecke des Arbeitsmarktes.
Ich finde es eigentlich eine schöne Aufgabe. Man muss auch davon ausgehen, wir sind erst seit 15. März hier und jetzt haben wir Ende April. Was hier in der kurzen Zeit mit den vielen Jugendlichen geschaffen wurde und wie gut das jetzt schon aussieht, das stimmt schon optimistisch.
Gemeinsam mit Agrar- und Bauingenieurinnen in ihrem Alter koordiniert Christel Neumann die Arbeit von rund 100 Jugendlichen. Die helfen im Rahmen des Arbeitsplätze-Sofortprogramms der Bundesregierung als Bauhelfer, Maurer und Gärtner beim Wiederaufbau des alten Gutes. Viele von ihnen finden es gewöhnungsbedürftig, dass die älteren Damen Regie führen. Bauhelfer Marc Leimert gibt sich diplomatisch.
Sagen wir mal, wir machen schon, was sie uns sagen. Also da haben wir keine Probleme damit.
Während Marc den alten gepflasterten Innenhof von realsozialistischen Betongaragen befreit, arbeiten hinter dem Gutsgebäude schon die Gartenbauexpertinnen. Aus den 6 zugewucherten und vermüllten Gewächshäusern entsteht der Kern des künftigen Ökohofs.
Wir haben hier beispielsweise auch Erdbeeren drin, da sind Zwiebeln drin. Dort vorne haben wir schon eine große Fläche mit Kartoffeln belegt, also wir werden auch dieses Jahr schon die ersten Kartoffeln, ohne das, was natürlich dieses Jahr schon vermarkten. Ja.
Im nächsten Jahr aber will Gut Stichelsdorf Gemüsekisten an ernährungsbewusste Verbraucher liefern und auf Wochenmärkten präsent sein. Die frankischen Stiftungen in Halle und der Jugendbauhof des Evangelischen Kirchenkreises als Projektträger haben den Ehrgeiz, das Gut irgendwann auf eigene wirtschaftliche Füße zu stellen. Ein vernünftig anmutendes Ziel, doch sobald es erreicht wird, steht der erste Streit um das Projekt ins Haus. Sachsen-Anhalts Sozialministerium müsste sich dann vorhalten lassen, mit öffentlichen Geldern eine wettbewerbsverzerrende Konkurrenz zum ersten Arbeitsmarkt zu finanzieren. Beim schier unlösbaren Problem Arbeitslosigkeit sitzt die Politik zwischen allen Stühlen.
Der Länderblick aus Sachsen-Anhalt von Anke Petermann.
Es ist 12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Dazu begrüßt Sie heute Mittag am Mikrofon Christel Blanke. Jeden Monat werden die Arbeitsmarktzahlen der Nürnberger Bundesanstalt mit Spannung erwartet und jeden Monat werden sie von den Politikern kommentiert. Die Zahlen für den April, heute vorgestellt, dienten der CDU für den Vorwurf, die rot-grüne Bundesregierung habe kein Konzept zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Der leichte Rückgang der Zahlen sei ausschließlich auf saisonale Gründe zurückzuführen, sagte der Unionspolitiker Hermann Küß. Mit einer massiven Ausweitung von öffentlich geförderten Arbeitsplätzen habe die Regierung zudem die Zahlen geschönt, so Küß. Zu den neuesten Zahlen Klaus Boffo aus Nürnberg.
Auf den Baustellen, im Forst und auf den Spargelfeldern wird in die Hände gespuckt. In den fremden Verkehrsorten herrscht reger Betrieb. Dieser Frühjahrsbelebung verdankt es sich, dass die Zahl der Arbeitslosen im April um 143.000 zurückgegangen ist auf jetzt 4.145.000. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von bundesweit 10,7%. Vor einem Jahr waren noch 275.000 Menschen mehr erwerbslos gewesen. Trotz dieser Besserung im 12-Monats-Vergleich lässt sich aber aus den heutigen Zahlen herauslesen, dass es an konjunkturellen Impulsen mangelt. Rechnet man nämlich das rein saisonale Auf und Ab aus der statistischen Kurve heraus, so Bernhard Jagoda, Präsident der Bundesanstalt für Arbeit,
dann stellen wir eine leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit fest von 10.000. Allerdings die Quelle für diese Zunahme liegt ausschließlich in den neuen Bundesländern.
Und dort wiederum geht der saisonbereinigte Anstieg darauf zurück, dass die beschäftigungsschaffenden Maßnahmen der Arbeitsämter in diesem April nicht, wie im Vorjahr, kräftig ausgeweitet, sondern im Gegenteil leicht reduziert wurden. In der äußerst unterschiedlichen Entwicklung verschiedener Branchen zeigt sich der wirtschaftliche Strukturwandel. So entwickelt sich der Arbeitsmarkt im verarbeitenden Gewerbe ziemlich ungünstig. In der Bauwirtschaft zeichnet sich sowohl in Ost- wie in Westdeutschland eine Stabilisierung nach Jahren der Krise ab. Und die Dienstleistungsbranche verzeichnet zumindest in den alten Bundesländern deutlich positive Impulse. Da immer mehr Beschäftigungsverhältnisse nur befristet abgeschlossen werden, erhöht sich gewissermaßen die Umlaufgeschwindigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Immer mehr Menschen melden sich binnen eines Monats arbeitslos. Es gehen aber auch immer mehr Stellenangebote ein und die Zahl der erfolgreichen Vermittlungen stieg im Jahresvergleich um 16%.
Deutschlandfunk.
50 Jahre ist es auf den Tag genau her, dass der Parlamentarische Rat das Grundgesetz verabschiedet hat. Rund 2 Wochen später trat die Verfassung in Kraft. Die Verfassung hat von Anfang an den Gedanken der Wiedervereinigung impliziert und wurde damit zu einer Klammer der geteilten Nation. Stefan Detjen über den Parlamentarischen Rat und die Verabschiedung des Grundgesetzes.
Meine Damen und Herren,
Das Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden.
Das Werk war ein Ausdruck des Zwiespalts. Als Konrad Adenauer am 8. Mai 1949 das Ergebnis der Schlussabstimmung verkündete, hatte der Parlamentarische Rat das Fundament für den ganzen Staat einer halben Nation gelegt. Nur zögernd hatten die in Bonn versammelten Parlamentarier den Auftrag der westlichen Alliierten dazu erfüllt. Allen Beteiligten war klar, dass die Staatsgründung im Westen die Kluft zu den Landsleuten in der sowjetischen Besatzungszone vertiefen würde. Nur ein Provisorium sollte der neue Staat deshalb sein, nicht Verfassung, sondern nüchtern Grundgesetz, nannte der Parlamentarische Rat daher sein Werk. In einer Präambel forderte er die Deutschen auf, die Einheit und Freiheit ihres ganzen Landes zu vollenden. Die Väter und die vier Mütter des Grundgesetzes nahmen dabei ausdrücklich für sich in Anspruch, auch für jene Deutschen zu handeln, denen, wie es in der Präambel hieß, mitzuwirken versagt war. Das Grundgesetz sollte eine Verfassung aller Deutschen sein. Auch im anderen Deutschland pflegte man nach der Gründung der DDR zunächst noch das Pathos der Einheit und besang in der Nationalhymne das Einig Vaterland. Erst in den 70er Jahren tilgte der SED-Staat alle offiziellen Erinnerungen an die Einheit der Nation. Die DDR-Nationalhymne wurde seitdem nur noch in der Instrumentalversion intoniert. Eine neue Verfassung propagierte die Idee einer sozialistischen deutschen Nation östlich der Elbe. Im Westen aber verpflichtete das Grundgesetz die Politik dazu, den Gedanken an die Einheit wachzuhalten. Als die Bundesrepublik und die DDR 1972 im Grundlagenvertrag versprachen, sich als jeweils unabhängige Staaten zu respektieren, begab sich die sozialliberale Koalition damit auf eine verfassungsrechtlich heikle Gratwanderung. Auf eine Klage Bayerns hin erklärte das Bundesverfassungsgericht Willy Brandts Politik eines Wandels durch Annäherung 1973 für vereinbar mit dem Grundgesetz. Das Karlsruher Urteil zum Grundlagenvertrag wurde jedoch vor allem zu einem Manifest des Einheitsgedankens. Deutschland als Ganzes, so verlas Walter Seufert, der Vizepräsident des Gerichts, aus den Urteilsgründen, habe nie aufgehört zu existieren, weder im Mai 1945 noch im Mai 1949.
Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert. Die Bundesrepublik Deutschland ist also nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat Deutsches Reich, in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings sozusagen teilidentisch. Die Deutsche Demokratische Republik gehört zu Deutschland und kann im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland nicht als Ausland angesehen werden.
Die Präambel des Grundgesetzes mit ihrem Appell zur Wiederherstellung der staatlichen Einheit sei deshalb nicht nur ein unverbindlicher Vorspruch, sondern, so das Bundesverfassungsgericht, bindendes Recht.
Kein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland darf die Wiederherstellung der staatlichen Einheit als politisches Ziel aufgeben. Alle Verfassungsorgane sind verpflichtet, in ihrer Politik auf die Erreichung dieses Zieles hinzuwirken. Das schließt die Forderung ein, den Wiedervereinigungsanspruch im Innern wachzuhalten und nach außen beharrlich zu vertreten.
Der Anspruch des Grundgesetzes und die Verfassungswirklichkeit aber klafften zunehmend auseinander. Durch gewundene Begriffe sollte die politische Realität mit dem verfassungsrechtlichen Dogma in Einklang gebracht werden. Nicht völkerrechtliche Beziehungen, so hieß es, unterhalte die Bundesrepublik zur DDR, sondern lediglich Beziehungen völkerrechtlicher Art. Nicht Botschaften repräsentierten den einen deutschen Staat im anderen, sondern ständige Vertretungen. Der Gedanke der staatlichen Einheit lebte vor allem als Konstrukt der Verfassungslehre fort. Vielen Politikern schien das Grundgesetz mit seinem sperrigen Wiedervereinigungsgebot deshalb überholungsbedürftig. Klaus Bölling, der frühere Regierungssprecher Helmut Schmitz, in einem Rundfunk-Essay von 1985:
Unwiderlegbar ist allerdings auch, dass es nichts mehr wieder zu vereinigen gibt. Das Wort wieder ist sprachlich und politisch gleichermaßen irreführend. Der Hinweis auf die weder positiv noch negativ berechenbare Geschichte Der Hinweis auf die Notwendigkeit, in großen Zeiträumen zu denken, das fruchtet wenig. Den Deutschen, die heute leben, ist nicht damit geholfen, dass man sie an Konrad Adenauers Worte erinnert, wir müssten einen langen Atem haben.
4 Jahre später war Bölling widerlegt. Die Ostdeutschen, die im Herbst 1989 zunächst über Ungarn, dann über die Trümmer der Mauer in den Westen kamen, waren dort Deutsche im Sinne des Grundgesetzes. Nicht einem anderen Staat, sondern dem Grundgesetz traten im Oktober 1990 die 5 ostdeutschen Länder bei. Es hatte sich nicht allein als Verfassung der Freiheit, sondern 40 Jahre lang auch als eine geistige Klammer der geteilten Nation erwiesen.
Ein Beitrag von Stefan Detjen. Das waren für heute Morgen unsere Informationen. Ich hoffe, es hat Sie ein bisschen interessiert. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Claudia Sanders.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 219. Bis 1989 bestand die Bundesrepublik Jugoslawien aus 6 Republiken. 1992 waren es nur noch 2. Serbien und Montenegro. Die 4 anderen hatten inzwischen ihre Unabhängigkeit erklärt und waren aus der Bundesrepublik ausgeschieden. Das Kosovo gehört zu Serbien, war aber bis 1990 eine autonome Provinz mit einem Provinzparlament. Die Bevölkerung bestand zu 77% aus Albanern, den Kosovaren. Sie hatten im Provinzparlament die Mehrheit, aber die meisten Verwaltungsbeamten und Polizisten waren Serben. Als die Mehrheit der Parlamentsabgeordneten am 2. Juli 1990 aus der Provinz einen Staat machen wollte, wurde das Provinzparlament durch das serbische Parlament aufgelöst. Jetzt bekamen viele Angst und verließen das Land, sowohl Serben als auch Kosovaren. Die Bevölkerungszahl sank um 20% auf 1,6 Millionen. Davon waren 1994 nur noch 10% Serben und 90% Kosovaren. Eine Gruppe, die sich schon seit 1966 als Befreiungsarmee des Kosovo bezeichnet, tötete immer wieder serbische Polizisten und rief am 30. November 1997 zum Kampf gegen die serbische Herrschaft über das Kosovo auf. Aber die meisten Kosovaren sind immer noch dagegen, gegen die Serben zu kämpfen, denn ein unabhängiges Kosovo will außerhalb des Kosovo fast niemand. Jetzt fingen aber die Serben an, die Kosovaren zu vertreiben. Europäer und Amerikaner verhandelten mit beiden Seiten über ein Friedensabkommen, aber das haben schließlich nur die Vertreter der Kosovaren unterschrieben. Deshalb hat die NATO am 24. März mit Luftangriffen gegen Serbien begonnen. Präsident Clinton hat gesagt, die NATO habe handeln müssen, um einen großen Krieg auf dem Balkan zu verhindern. Wenn der jugoslawische Staatschef keinen Frieden im Kosovo wolle, müsse man die jugoslawische Armee zu schwächen versuchen. Die meisten deutschen Politiker haben das Vorgehen der NATO als unvermeidlich bezeichnet. Der Bundesverteidigungsminister hat gesagt, das Ziel sei, eine friedliche Entwicklung im Kosovo zu ermöglichen. Die Frage ist aber, ob man dieses Ziel mit militärischen Maßnahmen erreichen kann. Am Mittwochabend haben die Luftangriffe begonnen und schon am Donnerstagmorgen hat ein CDU-Politiker verlangt, damit sofort aufzuhören, weil die NATO dazu keinen Auftrag von den Vereinten Nationen bekommen hat. Er fürchtet, dass daraus ein Präzedenzfall wird und das wäre für die internationale Rechtsordnung, wie sie sich seit 1945 entwickelt hat, sehr schlimm. Er hat gesagt, es ist sehr gut, dass Österreich es den NATO-Flugzeugen verboten hat, bei Angriffen auf Serbien österreichisches Gebiet zu überfliegen. Aber auch der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, ein deutscher General, hat gesagt, dass die Entscheidung niemandem leicht gefallen ist, dass man aber keine andere Möglichkeit hatte, etwas für die Menschen im Kosovo zu tun, nachdem alle diplomatischen Bemühungen innerhalb von Jugoslawien eine Autonomieregelung für das Kosovo zu erreichen, erfolglos geblieben waren. Die meisten Serben und Albaner, die in Deutschland leben, sind schon vor vielen Jahren als Gastarbeiter aus Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Sie haben nicht dieselbe Religion, waren aber alle Jugoslawen. Jetzt sind sie Serben und Kosovaren, auch wenn sie ihre jugoslawische Staatsangehörigkeit aufgegeben und die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben. Am Sonntagmorgen wollten viele Serben nach dem orthodoxen Gottesdienst in Düsseldorf zu einer Demonstration gegen die NATO-Luftangriffe nach Bonn fahren. Ein Arzt hat gesagt, man hätte länger über ein Friedensabkommen verhandeln müssen. Man habe den Serben nur 2 Wochen Zeit gegeben, sich dafür zu entscheiden. Die meisten Serben protestieren dagegen, dass Steuern, die sie bezahlen, dazu verwendet werden, Bomben auf Serbien zu werfen. Aber einer hat auch gesagt, man darf nicht annehmen, dass das serbische Volk mit der verbrecherischen Politik seines Staatschefs einverstanden ist. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 219. Danke.